Hallo, herzlich willkommen zum Social Expert Podcast, der Podcast zum Thema Wissen für soziale Berufe. Stefan und ich sind heute unterwegs, um mit der Expertin Dr. Britta Schirmer über das Thema Autismus zu sprechen. Auf die Wichtigkeit des Themas sind wir eher zufällig gekommen. Vor kurzem war ich in einer Teamsitzung bei Kollegen in einer besonderen Wohnform. Die Fenster waren verdunkelt, Laptop und Beamer liefen und so aus Spaß habe ich gesagt, was macht ihr hier? Guckt ihr hier YouTube-Videos? Und die meinten tatsächlich, ja, wir gucken gerade YouTube-Videos zum Thema Autismus. Und zwar den Kanal von ihnen, der da heißt 1000 Fragen zum Autismus. Und wir haben sie spontan angeschrieben. Sie haben gesagt, klar, beim Podcast mache ich mit. Und jetzt sind sie hier. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Möchten Sie sich kurz einmal vorstellen, dass die Leute wissen, wer Sie überhaupt sind?
Ich heiße Britta Schirmer, bin eigentlich von meiner Ausbildung her Sonderschullehrerin in Berlin und habe mich im Rahmen meiner Tätigkeit als Sonderschullehrerin mal mit Autismus beschäftigen müssen. Und dann habe ich mich Hals über Kopf in dieses Thema verliebt. Und wie es sich für eine gute Liebe gehört, gibt es überhaupt keinen Grund dafür, ist mir einfach passiert. In der Zwischenzeit haben wir schon mehr als Silberhochzeit gefeiert, das Thema und ich. Wir sind uns immer noch treu und wirklich leidenschaftlich ineinander verliebt. Autismus ist also mein Spezialinteresse oder mein Hobby. Und ich habe das große Glück, dass ich damit Geld verdienen kann. Also seit ungefähr 15 Jahren arbeite ich nicht mehr in der Schule, sondern als freie Dozentin. Ich bin unabhängig, ich habe keinen Dienstherrn. Und schule Menschen, die mit Menschen im Autismus-Spektrum arbeiten, aber längst nicht mehr beschränkt auf Schule, sondern wirklich von der Wiege bis zur Bahre. Also vom Kindergarten, Schule, Wohnheim, Werkstatt, erster Arbeitsmarkt. Ich habe seit 25 Jahren eine Elterngruppe hier in der Region, die ich leite. Ich habe 9 Bücher geschrieben zum Thema Autismus und ich habe eben auch diesen besagten YouTube-Kanal.
Der übrigens ziemlich cool ist, sind immer so kurze Clips, so 2-3 Minuten, immer zu einem ganz speziellen Thema. Also was sind autistische Züge, was mache ich mit Matheaufgaben, habe ich gesehen, also so, was mache ich bei Familienfeiern als Mensch mit Autismus? Ganz, ganz unterschiedlich, kurz und knapp erklärt.
Genau, die Fragen werden mir zugeschickt. Also zum Beispiel auch, Frau Schirmer, kann es sein, dass ich einen autistischen Hund habe?
Mhm. Also, gibt's sowas? Kann ich einen autistischen Hund haben?
Na klar, wäre denkbar, ja.
Weil ich selber Autist bin und sich so verfärbt auf den Hund, oder?
Also wir wissen zum Beispiel auch mit Sicherheit, dass Affen depressiv sein können. Und wenn es also psychische Störungen auch bei Tieren geben kann, warum dann nicht auch Autismus?
Mhm. Okay. Wie äußert sich genau Autismus? Also ich habe mit dem Thema eigentlich noch überhaupt nichts zu tun gehabt. Wie würden Sie mir das nahebringen? Also ich habe mich auf der Fahrt hierher gefragt, wie fühlt sich eigentlich jemand, der von Autismus betroffen ist? Wie geht so jemand durch die Welt? Wie blickt er auf Menschen? Wie sieht das Leben aus?
Das kann man so einfach nicht sagen. Aus vielerlei Gründen. Ich hole mal ein bisschen Schwung. Mhm. Als erstes, Autismus ist eine psychiatrische Diagnose. Psychiatrische Diagnose, das bedeutet, das ist nichts, was die Natur gemacht hat, sondern das sind Beschreibungsmodelle von Menschen. Also Menschen haben sich entschieden, bestimmte Kombinationen von Einzelauffälligkeiten zusammenzufassen und denen einen Namen zu geben. Also ich sag mal, das ist wie eine Schublade basteln und wir haben eine Schublade Autismus. Wenn das Beschreibungsmodelle sind, dann bedeutet es auch, die unterliegen einem Zeitgeist. Das heißt also, was wir vor 20 Jahren von Autismus gedacht haben, ist nicht genau das gleiche wie jetzt und mit Sicherheit in 20 Jahren wird es wieder was anderes sein. Dann Autismus ist eine sogenannte Summationsdiagnose von Summe zusammenziehen. Das heißt, es muss eine bestimmte Anzahl von Einzelsymptomen zusammenkommen und diese Einzelsymptome kommen aus dem Bereich der Kommunikation. Das heißt, es ist eine Person, die Schwierigkeiten hat mit der Kommunikation und ganz besonders mit den sozialen Anteilen der Kommunikation. Mhm. Dann gibt es Auffälligkeiten im Bereich des Sozial- und Kontaktverhaltens. Das heißt, diese Person hat Schwierigkeiten, sozial angemessen Kontakt aufzunehmen und Kontakt zu gestalten. Das heißt nicht in jedem Fall, dass diese Person überhaupt nicht interessiert ist an anderen Menschen. Aber wenn der Mann oder die Frau im Bus alle Leute küsst, dann ist es ab einem bestimmten Alter nicht mehr sozial angemessen. Der dritte Bereich ist der Bereich eines eingeschränkten Spektrums an Handlungen und Interessen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die Person umstellungserschwert ist. Also Schwierigkeiten hat, sich spontan auf neue Verhältnisse einzustellen. Ihr Leben steht unter der Überschrift, bitte keine Veränderung. Und wenn ich Autismus mit einem Satz beschreiben sollte, dann würde ich sagen, das ist eine soziale Sehbehinderung oder soziale Blindheit. Das heißt, die sozialen Aspekte unseres Miteinander, die können nicht gesehen und nicht erfasst werden und werden völlig anders bewertet, als wir das tun.
Und das kann man mit der Zeit verändern oder ist das eher so, dass man Autismus akzeptieren muss und eher im Kontext gucken muss, dass man den dann anpasst?
Im Augenblick gehen wir davon aus, dass die Störung nicht verschwindet, aber ich sag mal, das ist so ähnlich, als wenn Sie ein zweijähriges Kind haben, was nur ein Bein hat. Mit diesem Kind müssen Sie nicht jedes Jahr zum Arzt gehen, damit er nachguckt, ob es immer noch nur ein Bein hat. Mhm. Bein ab, bleiben lebenslang. Ja. Aber wenn das Kind gut versorgt wird mit Prothesen oder Krücken, dann kann es erstaunliche Sachen lernen. Schlittschuh laufen, tanzen, Treppen steigen, rennen. Mhm. Genau das Gleiche gilt für den Autismus. Der Autismus wird nicht verschwinden. Mhm. Aber ich sage immer, wenn es soziale Krücken gibt oder soziale Prothesen, wenn man Kompensationsstrategien erarbeitet, dann können die total Erstaunliches schaffen. Mhm. Ich bin mit einer Ärztin befreundet, die im Autismus-Spektrum ist. Es gibt eine Juristin in Potsdam, einen Geologen kenne ich, einen Filmemacher kenne ich. Ich kenne viele Mütter. Ich kenne einen Mann, der seit 25 Jahren verheiratet ist. Ich sage mal, nichts ist unmöglich, Autismus. Mhm.
Das ist ja immer so ein bisschen so Bein ab, sieht man ja, ne? Ja. Also da ist es auch immer ein bisschen leichter, ja. Da hat man natürlich, versteht man.
Richtig, ne? Ja.
Autismus sehe ich ja jetzt.
Genau.
Also wie ist denn so die soziale Komponente? Wie lebt man denn damit? Wie geht man damit um, wenn ich zum Beispiel als Mensch im sozialen Bereich arbeite und dann mit jemand zusammen bin, der Autismus hat?
Also ich glaube, die halbe Miete ist schon mal, wenn ich verstehe, dass es Menschen gibt, die angeborenerweise Schwierigkeiten haben, soziale Signale zu identifizieren. Weil dann fühle ich mich nicht mehr angegriffen oder provoziert oder habe den Eindruck, der macht es extra, um mich zu ärgern. Und dann, sag ich immer, fängt die Arbeit an, ihm diese Krücken und Kompensationsstrategie zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen soziale Regelkenntnis, um teilhaben zu können. Das ist gerade so ein modernes, wichtiges Wort. Eigentlich freut mich immer, was heißt damit genau. Aber wenn ich es jetzt schon verwenden möchte.
Kann ich Ihnen sagen, ich komme gerade von der Vorbildung zum Thema.
Also wenn ich jetzt schon mit dem Wort spiele, dann sage ich, also wenn jemand soziale Regeln nicht kennt und nicht die Möglichkeit hat, die einzuhalten, kann er nicht teilhaben. Niemand nimmt einen erwachsenen Mann mit zu einem Ausflug, der sich permanent nackig auszieht und bei der ersten besten Gelegenheit irgendwie allen Frauen an die Brust fassen möchte. Oder der in jeden Papierkorb kackt, den er sieht. Oder der also jede Eisdiele läuft und dort in die Eiskübel greift und sich da drin bedient. Also wenn solche Verhaltensweisen, solche Regelübertritte auftreten, dann sind wir im Erwachsenenbereich ganz schnell an dem Punkt, wo wir sagen, upsi, den Max kann man nicht mitnehmen auf den Ausflug. Das wird jetzt einfach zu kompliziert. Das kriegen wir nicht hin. Das können wir personell nicht abdecken. Und dann kann er nicht teilhaben. Mhm. Und der kann nicht teilhaben, weil er die sozialen Regeln nicht einhalten kann.
Und was könnte ich denn machen, dass es Max leichter hätte, dass die sozialen Regeln, er wird es ja wahrscheinlich präsenter haben. Ich muss ja wahrscheinlich eher im Kontext gucken, dass man da Sachen verändern kann, oder?
Ja, das sind wir jetzt schon also richtig bei dem pädagogischen Handwerkszeug. Ja. Also eigentlich sind wir jetzt schon bei dem Fortgeschrittenen. Ja. Also damit man eine Regel einhalten kann, und zwar egal, ob das unser Max im Autismus-Spektrum ist oder ob wir drei das sind. Damit man eine Regel einhalten kann, braucht zwei Voraussetzungen. Voraussetzung eins ist, ich muss die Regel kennen. Kein Mensch kann eine Regel einhalten, die er nicht kennt. Das merken wir spätestens, wenn wir in ein ferneres Ausland fahren und es da andere soziale Regeln gibt, von denen wir noch nie gehört haben, also dann ist es uns unmöglich, die Regeln einzuhalten. Ich habe noch eine andere Leidenschaft, die heißt Reisen. Ich war mit meinem Sohn in Madagaskar. In Madagaskar gibt es ganz viele Völker und jedes Volk hat seine eigenen Tabus. Da war zum Beispiel ein Volk, das hatte das Tabu, dass man nichts Rotes am Strand haben darf. Ein anderes Volk hat das Tabu, dass man keine Bananen auf dem Meer essen darf. Also für uns relativ erstaunliche Tabus. Und es gibt keine klaren Markierungen, wo ein Volk anfängt und wo das andere aufhört. Wenn ich nicht weiß, dass dieses Volk die Regel hat, nichts Rotes am Strand, dann kann ich die Regel nicht einhalten, oder? Das gilt für alle Menschen. Also es hat gar nichts mit Autismus zu tun. In unserer eigenen Kultur kennen wir Neurotypischen. Als neurotypisch gelten die Menschen ohne Autismus. Also wir neurotypischen Menschen kennen in unserer eigenen Kultur die sozialen Regeln gut. Oft sagen wir sogar, wir spüren die. Also wenn ich Sie jetzt zum Beispiel fragen würde, woher wissen Sie denn, in welchem Abstand Sie sich von mir aufstellen müssen, wenn Sie mit mir reden wollen? Oder wenn ich Sie fragen würde, woher wissen Sie eigentlich, wo Sie mich anfassen dürfen, ohne dass ich beunruhigt bin? Mhm. Dann sagen Sie, das spürt man eben. Genau, wir Neurotypischen haben also in Bezug auf unsere eigenen sozialen Regeln in unserem Kulturkreis ein Gefühl. Dieses Gefühl haben Menschen im Autismus-Spektrum nicht oder nicht so entwickelt. Das heißt also, wir müssen denen die sozialen Regeln anders erklären. Sehr gut bewährt haben sich visuelle Möglichkeiten, also zum Beispiel Bildfolgen. Wenn du am Strand bist, nichts Rotes, durchgestrichen. Das ist die Voraussetzung Nummer 1. Also jeder Mensch braucht Regelkenntnis, damit er Regel einhalten kann. Voraussetzung 2 ist, jeder Mensch braucht eine Motivation, die Regel einzuhalten. Wenn ich keine Motivation habe, werde ich die Regel nicht einhalten. In Madagaskar ist die Motivation ziemlich hoch. Brichst du nämlich das Tabu und wirst erwischt, musst du ein Cebu kaufen. Das ist richtig teuer. Mhm. Das ist dann schon eine Motivation. Nee. In unserem eigenen Kulturkreis haben wir Neurotypischen zur Einhaltung der sozialen Regeln oft eine soziale Motivation. Also, wir halten uns an die sozialen Regeln, weil wir zugehören wollen zu einer Gruppe. Wir wollen akzeptiert, respektiert, wertgeschätzt werden. Das sind für uns ganz, ganz wichtige Motivationen und dafür strengen wir uns auch an. Also, wir würden uns selbst im heißesten Sommer in unserem Berufsfeld nicht nackt ausziehen, obwohl es eventuell gesünder und vielleicht auch angenehmer wäre, weil wir wüssten,
ja, man kriegt ein paar Probleme.
Genau, man kriegt ein paar Probleme, ja.
Ist denn für Menschen mit Autismus Wertschätzung, soziale Wertschätzung genauso wichtig?
Eben nicht, das ist ja was Soziales. Wenn ich sage, Autismus ist eine soziale Sehbehinderung oder soziale Blindheit, dann heißt das, das ist entweder überhaupt nicht als Wert existent oder eben nur marginal.
Also ist das auch egal, ob man gemocht wird, ob man geliebt wird? Also kann mir schwer vorstellen, dass das jemandem völlig gleichgültig ist.
Zum Teil wird es nicht mehr gespürt. Es ist überhaupt nicht bedeutsam, ob die anderen Menschen auf mich reagieren.
Und wir waren schon sehr im Detail irgendwie. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück machen. Sie haben gesagt, okay, wenn man weiß und gemerkt hat, dass jemand eben diese soziale Blindheit hat und dann sich nicht mehr angegriffen fühlt, dann können wir den nächsten Schritt machen und sagen, unterstützen, Krücken bauen, Kompensationen entwickeln. Wenn ich jetzt mal von unserer Arbeit so ausgehe, wir machen auch viel mit Kompensation, aber eher in dem Spektrum Bein fehlt. Und da läuft eben viel über Kommunikation, über Sozialverhalten und über Veränderung, weil die Kompensation ist ja eine Veränderung oft von dem Status quo. Und wenn den Menschen mit Autismus gerade die drei Dinge so schwer fallen, wie baut man dann diese Brücken oder wie hilft man dann diese Kompensation zu entwickeln?
Der Zugang ist oft ein kognitiver. Also wenn ich bestimmte Regeln nicht spüren kann, dann müssen mir die Regeln erklärt werden. Mhm. Soziale Regeln sind auch nicht immer logisch. Wir können nicht immer mit Logik argumentieren. Da müssen wir eine andere Motivation aufbauen. Also der übliche Lernweg, gerade wenn es sich um soziale Dinge handelt, ist Menschen im Autismus-Spektrum einfach versperrt. Da müssen wir andere Wege finden und andere Wege gehen. Aber die sind erstmal genauso lernfähig wie alle anderen Menschen auch. Sie können alles lernen, wenn uns einfällt, wie wir es ihnen beibringen.
Und das geht dann mehr übers Logische, also nicht über Gefühl, sondern dass man erklärt, dass man, Sie hatten gesagt, die Bilder aufmalt oder vorgibt. Und dann funktioniert darüber das Lernen.
Ja, oder dass wir zum Teil auch einfach Regeln aufstellen für eine Welt, die für sehr unberechenbar und chaotisch gehalten wird.
Wenn man jetzt mal nochmal einen Schritt zurück macht, Sie haben gesagt, es ist eigentlich ein künstliches Konstrukt, dieser Autismus.
Ja.
Und man fasst da eben verschiedene Auffälligkeiten zusammen, die man eben so bemerkt an einem Menschen. Was sind es zum Beispiel für Dinge, die dazu zählen? Also wie merke ich, dass also wahrscheinlich ein fließender Übergang oder es gibt diesen Graubereich, aber ab wann merke ich tatsächlich, dass jemand eventuell von Autismus betroffen ist?
Also zunächst mal, wir sprechen hier von einem Spektrum. Das heißt, wir haben auch noch ganz unterschiedliche Ausprägungsgrade. Rein theoretisch könnte es also einer Ihrer Kollegen sein. In Ihrem Arbeitsumfeld. Und Sie merken, das ist jemand, bei dem haben Sie den Eindruck, der hat aber eigentümliche Kommunikationsformen. Der legt zum Beispiel nicht so viel Wert auf Smalltalk. Oder der ruft Sie an und beginnt nicht etwa sich vorzustellen, sondern der sagt einfach, welchen Raum treffen wir uns morgen? Und wenn Sie sagen, Micha, bist du's? Dann sagt er, ist das für die Raumnummer wichtig? Legt auf und Sie denken, das war jetzt aber ein schräges Telefonat. Sie merken, der hat Schwierigkeiten, sich an Hierarchien zu orientieren. Das ist ja auch eine sozial vermittelte Regel. Und manchmal erscheint er Ihnen, also auch in der Kommunikation, sehr merkwürdig, weil er endlos über seine Spezialthemen redet und scheinbar überhaupt nicht interessiert ist, ob Sie denn interessiert und ob Sie vielleicht auch was zu sagen hätten. Also der ist Ihnen einfach nur ein bisschen wunderlich. Und dann könnten Sie,
aber gucken sich beide so an. Ja. Jetzt erklärt es hier so einiges in unserer Zusammenarbeit.
Und auf der anderen Seite könnten Sie es also mit einem Menschen zu tun haben, der eventuell noch zusätzlich eine geistige Behinderung hat, vielleicht ganz wenig funktional spielt, am meisten in seinem Zimmer auf dem Sofa sitzt und mit dem Band in der Hand wedelt und mit dem Oberkörper hin und her schaukelt und überhaupt keine Lust hat, in den Wohnbereich seiner Wohngruppe zu kommen, mit Mühe das gemeinsame Essen aushält, wenig Lust hat auf Freizeitaktivitäten. Also das Erscheinungsbild ist wirklich ganz vielfältig. Wir sagen auch, kennst du einen Menschen im Autismus-Spektrum? Kennst du einen Menschen im Autismus-Spektrum?
Wie wichtig ist denn da die Diagnose, wenn es so breit gefächert ist und man kann es gar nicht so richtig fassen, schreibt mir ja manchmal, ne? Gerade so, wenn noch andere Beeinträchtigungen mit dabei sind, jetzt gerade so kognitive Beeinträchtigungen oder so, ist es total wichtig für die Arbeit mit Menschen mit Autismus oder reicht es, wenn ich es beobachtet habe und ich muss nicht unbedingt die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung haben?
Das ist eine spannende Frage. Also erstens, man braucht die Diagnose, weil die der Zugang ist zu bestimmten Hilfeleistungen. Ne? Mhm. Also die Diagnosen ermöglichen ja auch, dass ich bestimmte Unterstützungsmaßnahmen des Staates abrufen kann. Also angefangen vom Pflegegeld über, es gibt spezialisierte Wohneinrichtungen, es gibt die Möglichkeit, Hilfen bei Ausbildung und Arbeitsplatzsuche zu nutzen, dafür brauche ich die Diagnose. Das ist die eine Seite. Ne? Also ich kann bestimmte Hilfen mit der Diagnose abrufen. Wenn ich Ihnen sage, dass es gar kein spezifisches Merkmal des Autismus gibt. Es gibt also kein Symptom, was es nur beim Autismus gibt. Es gibt nichts Exklusives, wo man sagen kann, wenn der das macht, ganz klar Autismus. Dann bedeutet es auch, es gibt kein pädagogisches Handwerkszeug, was ich bei anderen Personengruppen nicht anwenden darf. Alles Einzelsymptome, die zum Autismus gehören, können auch gut zu anderen Störungsbildern oder Behinderungen gehören oder in den ganz normalen Entwicklungsverlauf eines Kindes. Das heißt, alles, was ich bei Menschen im Autismus-Spektrum an besonderem pädagogischen Handwerkszeug nutze, kann anderen genauso nutzen. Oder, was ich bei anderen schon benutzt habe, kann unter anderem für die auch sehr hilfreich sein. Das heißt, wenn ich eigentlich ein gut ausgebildeter Pädagoge bin, dann könnte ich sagen, ich brauche doch keine Diagnose, ich habe doch Max. Und Max ist ein Mensch, der ganz einzigartig ist mit seinen ganz individuellen Stärken und Schwächen. Und hier braucht er die Unterstützung. Und an der Stelle kann er ganz viel, da braucht er vielleicht überhaupt keine Unterstützung oder weniger Unterstützung. Das heißt, also eigentlich brauche ich als Pädagoge die Schublade Autismus nicht. Aber es gibt so ein paar Techniken oder Vorgehensweisen, die sich bei dieser Gruppe besonders bewährt haben, von der wir aber auch gut wissen, anderen schadet die auch nicht.
Finde ich gut, dass Sie sagen, weil es oft immer so ein Thema ist, so in Wohngruppen, die Person hat autistische Züge oder immer kommt so was, dass jemand das sagt, aber eigentlich weiß man gar nicht, hat er jetzt irgendwie eine autistische Erkrankung oder nicht. Und wenn Sie sagen, das ist erstmal zweitrangig, wenn ich eh schon in diesem System, in diesem Helfersystem drin bin, dann muss ich ja nicht unbedingt die Diagnose haben, sondern sollte eher gucken, was geht. Und was geht vielleicht bei anderen, was ich adaptieren kann, was ich nutzen kann, was auch schon anderen Leuten geholfen hat.
Genau, ja.
Ja, super.
Ja. Ja. Also was wir wissen so an Hilfen, die sich bewährt haben, das ist Struktur. Also Menschen im Autismus-Spektrum haben oft Schwierigkeiten, so Strukturen zu finden, zeitliche Strukturen oder räumliche Strukturen, um sich orientieren zu können. Aber es gibt also viele andere Menschen, die diese Schwierigkeit auch haben. Also Struktur ist so ein Zauberwort.
Und Struktur, so eine ganz feste Struktur dann von alles durchgetaktet oder reicht Struktur, dann frühstücken wir, dann gibt's Mittag, dann gibt's Abendessen.
Da müssen wir uns wieder den Max angucken.
Okay.
Also es gibt zum Beispiel eine hochbegabte Frau mit einer Asperger-Diagnose, die heißt Nicole Schuster, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Ein guter Tag ist ein Tag mit Wirrsinn. Warum ist das ein guter Tag? Der ist hoch durchstrukturiert. Also der beginnt damit, dass sie, glaube ich, um 5.06 Uhr oder um 5.04 Uhr aufsteht. Da habe ich schon Glück an dem Bauch, weil ich nur lese. Und dann geht es eben so weiter bis, ich weiß die Zahlen jetzt nicht mehr, 5.36 Uhr Morgengymnastik. Und dann gibt's Wirsing, weil dann weiß sie genau, wann muss ich den Wirsing schneiden, wann muss ich ihn aufsetzen, wie lange kocht er und wie schmeckt er. Keine Überraschung. Mhm. Alles ist ganz vertraut und vorhersehbar. Vorhersehbarkeit schaffen, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das heißt also, die ist super intelligent, aber wenn die sich einen richtig guten Tag machen möchte, dann ist der minutiös durchgetaktet vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Und nicht mal beim Essen gibt es eine Variante.
Das sollte ich auch schon immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, ne? Je strukturierter, desto besser. Ist ja in so einem Wohngruppenalltag manchmal schwierig.
Total
wenn dann noch 7 andere Leute mit dazwischen sind, haben die so Tipps oder einen Ratschlag, wie man es trotzdem schaffen kann, eine Struktur irgendwie zu geben?
Ach, ich glaube, da muss man wirklich ganz individuell auf die Situation und die Notwendigkeit auch gucken. Also nicht alle Menschen im Autismus-Spektrum brauchen es wie Nicole Schuster. Mir graut auch immer, wenn man dann denkt, man muss für alle das so kleinschrittig durchstrukturieren. Wir gucken immer, braucht er das wirklich und tut dem das gut? Ich sage auch immer, also so wenig künstliche Strukturierung wie möglich, aber so viel wie nötig, unbedingt. Wir müssen auch mal gucken, was kann der Mensch sich selber strukturieren? Das müssen wir von außen gar nicht raufgeben. Also hat der Kompetenzen, sich da selber einen strukturellen Rahmen zu setzen? In welchem Bereich ist Struktur besonders wichtig? Ist das im zeitlichen Bereich? Ist es also fast überlebensnotwendig, dass es exakt 18 Uhr Abendbrot gibt? Also ich hatte zum Beispiel einen Schüler, der aß mittags nur innerhalb eines Zeitfensters von 20 Minuten. Außerhalb dieses Zeitfensters aß er nicht. Wenn man dieses Zeitfenster verpasst hatte und der Hunger bekam, kriegte der richtig schlechte Laune. Also wenn der hungrig war, konnte der sich ganz wenig steuern. Der war reizbar, der war mürrisch. Also man hatte wirklich einen furchtbaren Nachmittag. Und man dachte immer, Junge, die Lösung ist ganz einfach. Iss! Aber Zeitfenster war geschlossen und dann aß er nicht mehr. Also es kann sein, dass die zeitliche Strukturierung so notwendig ist. Übrigens, wenn einem das einmal passiert ist, verpasst man das, also als Lehrer, dieses Zeitfenster nie wieder. Ja,
Auch aus Eltern wahrscheinlich.
Aber aus Eltern wahrscheinlich, ja. Und dann ist es auch wieder interessant, dass das Umfeld drauf guckt und das Umfeld sagt, naja, also wenn die Eltern so einen Terz mitmachen, ist ja kein Wunder, dass der Junge so wird. Dass sich das in der Eigendynamik entwickelt hat, weil die Eltern 2 oder 3 Mal mitgekriegt haben, der Tag wird die Hölle, wenn ich diesem Bedürfnis nicht nachkomme. Ne? Also dass Familien ja immer gucken, wie sie genug Energie haben, um überleben zu können.
Na klar.
Ja. Aber das sind die Profis dann häufig von außen nicht. Ne? Ja. Es kann aber auch jemand sein, der räumlich ganz große Schwierigkeiten hat. Also in meiner Elterngruppe, die ich nun seit 25 Jahren leite, war vor einiger Zeit meine Mutter, die gesagt hat, wissen Sie, Frau Schummer, mein Sohn schläft so schlecht. Und dann haben wir gedacht, vielleicht liegt es daran, dass sein Bett an der Wand zum Badezimmer steht. Und immer nachts, wenn jemand von uns die Toilettenspülung bedient, wird er wach und kann nicht mehr einschlafen. Also haben wir vor einem halben Jahr an einem Wochenende das Bett auf die andere Seite des Zimmers gestellt und den Schrank von dieser Seite an die Badezimmerwand gestellt. Das war vor einem halben Jahr. Bis vor einem halben Jahr hat mein Sohn schlecht geschlafen. Jetzt schläft er ja nicht mehr. Weil jedes Mal, wenn er in sein Kinderzimmer kommt und er sieht, das Bett steht auf der falschen Seite, kommt er in so einen Stress, in so eine Erregung, dass wir ihn gar nicht zur Ruhe kriegen. Also der ist räumlich total empfindlich. Das sehen wir dann manchmal auch an Menschen, wenn das eine Straßensperrung gibt und man kann also nicht irgendwie rechts rum zum Supermarkt gehen, sondern muss links rum zum Supermarkt gehen, geht's überhaupt nicht mehr. Da ist der Tag gelaufen, genau. Die haben also große Schwierigkeiten, wenn sich räumlich was verändert. Also wenn die zum Beispiel in der Wohngruppe ein neues Zimmer bekommen sollen oder die Wohngruppe umzieht in ein anderes Haus, dann kann es sein, dass es also wirklich monatelang Krisen gibt, weil sich räumlich alles so verändert hat. Und dann gibt es auch Leute, die haben große Schwierigkeiten, wenn sich Handlungsabläufe verändern. Also stellen Sie sich vor, Sie haben in der Wohngruppe einen Flüssigseifenspender. Und jetzt kommt irgendwie ein neuer Mitarbeiter und sagt, das mit der Flüssigseife, das gefällt mir gar nicht, wir legen da mal wieder so ein Seifenstück hin. Jetzt ist also der Handlungsablauf anders. Und plötzlich kann es sein, dass es überhaupt nicht mehr möglich ist, sich die Hände zu waschen. Weil, wie geht denn das? Oder es war vorher ein Mischhebel zum Hebeln und jetzt ist es so ein Hahn zum Drehen. Wie raus.
Das heißt, wenn ich, das ist gut, dass Sie jetzt sagen, ne? Also das heißt also, wenn ich so ein Mensch mit Autismus zusammenarbeite, und die sind auf einmal anders im Alltagsgeschehen als sonst, dass ich immer erst nochmal wirklich gut analysieren muss, was hat sich vielleicht verändert, was mir vielleicht gar nicht aufgefallen ist.
Oder genau.
Ein neuer Mitarbeiter da, der irgendwas anderes macht oder der die Abläufe vielleicht nicht kennt.
Ja, der macht es anders.
Der an Handgriff sitzt vielleicht anders, in der Pflege oder whatever. Ne? Aber das ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich selber hinterfragt und die Handlung hinterfragt. Und wenn Sie sagen, Zeitfenster von 12 bis 20 nach 12 und dann Pech, dann klingt natürlich erstmal albern als Außenstehender. Ne? Aber für die Menschen ist es ja dann super wichtig, tatsächlich in diesem Fenster zu essen. Anders geht's nicht.
Genau.
Und das muss ich ja dann auch wieder akzeptieren. Also ich muss mein Verhalten jetzt zurückschrauben und das andere so akzeptieren, wie es ist.
Dann. Genau. Und das ist das, wo ich sage, das ist der erste Schritt. Wenn ich nämlich auf die Idee komme, der macht es, um mich zu ärgern, dann kann es sein, dass ich als Mitarbeiter in so ein, also da komme ich in Machtkampf. Ne? Mhm. Dann denke ich mir, das will ich dir mal sehen, ob du das mit mir machst hier. Mhm. Also wenn wir jetzt überhaupt erst um 12:30 essen. Und also das ist ganz furchtbar, weil da vergeuden wir Energie, ohne irgendein Ergebnis zu haben. Uns geht's allen nicht gut. Mhm. Wenn ich verstehe, nee, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Der will nicht mit mir in Machtkampf gehen, sondern der ist so umstellungserschwert. Und das ist neurologisch begründet. Autismus ist was Neurologisches. Das hat was mit dem Gehirn zu tun. Das Gehirn ist anders strukturiert. Ein bisschen nur, aber es ist anders strukturiert. Der macht es nicht, um mich zu ärgern. Der will nicht gucken, wer gewinnt. In der Situation kann er jetzt nicht anders. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich mir überlegen, wie gehen wir mit der Situation um.
Und es ist auch nochmal interessant, ist mir gerade irgendwie das... Viele Gruppen ja fast nach dem gleichen System funktionieren, also die ja auch ihren eigenen, sagen wir mal, fast autistischen Ablauf haben. Um 6.30 Uhr beginnt der Dienst, dann muss immer alle müssen aufstehen um die Uhrzeit, damit ich um 8 alle am Frühstückstisch habe. Dann gibt's in dem Zeitfenster von 8 bis 8.20 gibt's Frühstück. Wer danach kommt, hat vielleicht Pech gehabt. Dann kommt Wäsche, dann kommt Therapie und oft besteht auch da keine Flexibilität vom, vom Ablauf irgendwie abzuweichen und dass man dann nochmal sagt, okay, das ist unser Ablauf, aber das ist der Ablauf von Max zum Beispiel und wir können ganz viel an Konflikten rausnehmen, wenn wir uns beide Abläufe mal angucken und die aufeinander abstimmen, so dass es für uns beide funktioniert.
Und da sind wir noch an einem zweiten Punkt. Ich habe gesagt, Autismus ist eine soziale Sehbehinderung oder soziale Blindheit. Je schwerer der Autismus ausgeprägt ist, desto wahrscheinlicher in der Bundesrepublik ein Leben in Gruppen.
Ja.
Das ist verrückt. Das ist total verrückt.
Ja.
Also je schwerer die Behinderung, desto wahrscheinlicher ein Leben in einer Wohngruppe, aber auch ein Arbeiten in einer Gruppe. Also dass daraus Konflikte resultieren, also das ist strukturell bedingt, mit großer Wahrscheinlichkeit zu herausforderndem Verhalten kommt, weil Bedürfnisse und Lebensumstände wenig Passung haben.
Klar, gerade wenn ich mit sozialen Gruppen meine Probleme habe, bin ich schwer betroffen und lebe in einer sozialen Gruppe. Und da ist ja eigentlich ein bisschen schizophren tatsächlich.
Genau, und jetzt stellen Sie sich mal vor. Und dann jeden Tag in einer Achter- oder Zehnergruppe frühstücken, Mittagessen, Abendessen. Wow, noch in Urlaub fahren, arbeiten auch noch in der Gruppe. Das bedeutet also ständig Höchstleistung, die erbringen müssen, dass das zu Konflikten führt.
Ja, und dann heißt es, der Mann oder die Frau ist dann aggressiv, schwierig, ne, schwierig im Umgang.
Ja.
Und dann müssen wir mal gucken, was die Person verändern kann.
Ja. Ja.
Das mit der Struktur räumlich-zeitlich finde ich super. Das geht ja vor allem in die Richtung Veränderung. Also dass man guckt, passiert Veränderung zeitlich, räumlich. Die zwei anderen Säulen, die Sie gesagt haben, Kommunikation zum Beispiel, wie kann man da irgendwie rangehen?
Großer Teil der Menschen im Autismus-Spektrum, die schwerer beeinträchtigt sind, ist gar nicht in die funktionale Sprache gekommen. Das heißt also, die sprechen nicht. Mhm. Oder wenn die reden, dann sagen die nichts, was ihnen hilft, Bedürfnisse zu befriedigen. Da brauchen wir ganz dringend alternative Kommunikationsmöglichkeiten. Und zwar egal, wie alt die Person ist. Also Sprache lernen kann man, bis man tot umfällt. Also jede Volkshochschule gibt auch für Erwachsene Fremdsprachenkurse. Also es gibt da kein zeitliches Limit, wo es zu spät wäre, damit anzufangen. Und ich sage mal, das ist sowas, das ist so risikolos. Also wenn man eine Kommunikationsstrategie entwickelt, kann es nur besser werden. Es kann nicht schlechter werden. Also lohnt es sich auf alle Fälle. Es gibt ein Kommunikationssystem, was bombensicher funktioniert. Das heißt PECS, Picture Exchange Communication System. Es gibt regelmäßig Fortbildungen in der Region Berlin-Brandenburg, also ich glaube alle halbjährlich, wo man die Basis erlernen kann und auch fortgeschrittene Kurse gibt es. Weil die Gründe, weshalb der Spracherwerb nicht stattfindet, speziell sind. Also es liegt nicht daran, dass sie gehörlos sind und es liegt auch nicht daran, dass sie so geistig behindert sein müssen, dass deshalb die Sprache sich nicht entwickelt. Das liegt zum Teil daran, dass es gar keine Motivation gibt. Es fehlt wieder der soziale Antrieb für die Entwicklung. Also die soziale Notwendigkeit oder die soziale Freude an der Kommunikation, die ist geraubt durch den Autismus.
Klar, weil ich auch keinen Bock habe, mit anderen zu sprechen. Genau. Warum soll ich denn die Sprache lernen? Ne?
Ja. Es gibt aber auch noch oft Schwierigkeiten mit dem Imitieren. Und wie lernt ein Kind Sprache? Vor allen Dingen durch Imitation. Es gibt, darauf sind wir noch gar nicht eingegangen, oft Wahrnehmungsverarbeitungsstörungen, die auch ein Hindernis darstellen beim Spracherwerb. Blickkontakt fehlt häufig, den brauchen wir auch für Spracherwerb, weil das Kind kann ja nur ein Wort lernen, wenn es versteht, was Mama oder Papa da benennen. Und dafür brauche ich gemeinsame Aufmerksamkeit. Also man muss erst die Aufmerksamkeit gemeinsam auf irgendwas nennen, errichten. Und wenn dann die Mama sagt, das ist ein Ball, dann muss man wissen, ach, das meint die.
Mhm.
Wenn ich diese Aufmerksamkeit gar nicht gemeinsam ausrichten kann, hindert es auch am Spracherwerb. Also es gibt eine ganze Gruppe von Gründen, die dazu führen, dass einige Menschen eben nicht in den verbalen Spracherwerb kommen. Dann unbedingt.
Wie funktioniert dieses PECS? Ist das was Digitales oder macht man da Bilder auf dem Tisch und dann wählt die Person aus?
Also eigentlich ist es ein Bilderaustauschsystem, wobei das ob das Bildkarten sind oder was Digitales ist, das ist ehrlich gesagt zweitrangig. Mhm. Wichtig ist, dass man mit Packs lernt, wie man kommuniziert, also was man mit diesen Bildern macht. Mhm. Also das ist das Entscheidende. Also einfach nur Bilder haben genauso wenig Motivation wie Worte. Also warum soll ich die nutzen? Ich
muss also mit etwas ganz
befriedigen. Das ist also auch der Trick. Ich muss mit etwas anfangen, was für die Person hochattraktiv ist.
Also wenn ich Mittagessen habe und es ist kurz vor 12 und ich kann es verknüpfen, das Mittagessen mit der Zeit, dann ist es eine höhere Motivation, ihn zu zeigen, hier
genau.
Zeit zu essen.
Genau. Weil ich mache es, wenn ich die Trainingsphasen habe, mache ich das noch viel schneller. Also der Kommunikationspartner verlockt mit einer hochattraktiven Sache und die Person lernt also eine Karte zu geben, um genau das zu bekommen, und zwar innerhalb von ganz kurzer Zeit. Also das ist der Einstieg und später dann wird so eine Kommunikation entwickelt. Aber das ist nicht das einzige Problem bei Menschen im Autismus-Spektrum, sondern man gibt es also zum Beispiel bei ihrem fiktiven Kollegen, den wir uns gerade ausgedacht haben, der würde ja schon sprechen.
Stefan.
Wir nennen ihn Stefan, genau. Ihr Kollege Stefan würde ja ohne Zweifel sprechen. Aber was da auffallen würde, wäre ein sogenanntes konkretistisches, überkonkretes Sprachverständnis. Also der hätte zum Beispiel große Schwierigkeiten mit Ironie. Weil wenn man was ironisch sagt, sagt man das Gegenteil von dem, was man meint. Also wenn der zu spät kommt zu seiner Arbeit und sie sagen, Stefan, klasse, dass du schon da bist.
Du bist ja heute früh dran.
Ne? Dann würde der denken, krass, ich habe mir gedacht, ich komme 10 Minuten zu spät, aber der findet es echt gut, genau.
Ja.
Das heißt also, der würde sich sehr bestätigt fühlen in seinem zu dieser Zeit kommen. Ihr Kollege Stefan hätte große Schwierigkeiten damit, indirekte Aufforderungen zu verstehen. Indirekte Aufforderungen sind zum Beispiel all die, bei denen man eine Frage stellt. Weißt du, wo ich meinen Schlüssel gelassen habe? Ja. Das ist nicht die Antwort, die sie erwarten. Oder ein Gymnasiast in einer Berliner Schule hier, am Schulleiterzimmer hing ein Schild, bitte klopfen. Das hatte der Schulleiter rangehängt, damit die Schüler erst anklopfen, bevor sie reinkommen. Dieser Schüler ist jedes Mal, wenn er am Schulleiterzimmer vorbeigegangen ist, hat er da an die Tür geklopft. Der Schulleiter hat irgendwann entnervt die Tür aufgerissen, hat ihn am Stabilchen gepackt, reingeholt und hat gesagt, sag mal, warum klopfst du immer an meine Tür?
Mhm.
Und der Junge hat gesagt, aber sie haben es extra dran geschrieben. Ich bin der Einzige, der sich dran hält hier.
Ganze Welt ist verrückt geworden, nur ja. Ich.
Das ist bei einigen wirklich der subjektiv entstehende Eindruck. Wirklich.
Mhm.
Also ich bin der Einzige, der sich ja hier an Normen hält. Wieso soll ich ein Problem haben? Also ihr habt auch wahrscheinlich alle ein Problem. Wir klopfen nicht an die Tür, wenn er vorbeigeht.
Macht ja auch Sinn, wenn ich meine eigenen sozialen Regeln habe, ja. Mein eigenes Konstrukt habe.
Ja.
Klar, ja. Dann stimmt's ja auch so für mich.
Genau. Oder fällt mir ein, ich bin in einer Wohngruppe von Menschen auch mit geistiger Behinderung, rede mit einem Mitarbeiter und dieser Mitarbeiter sagt zu einem Bewohner, der gerade vorbeikommt, du, guck doch mal, ob die Kartoffeln schon weich sind. Wir stehen da, reden beide weiter. Irgendwann merken wir, wo ist denn der? Wir gehen ihn suchen. Wir finden ihn in der Küche. Gebeugt über den Topf, mit den Armen wedelnd, gucken. Ja, da wurde uns klar, der hat geguckt, ob die Kartoffeln weich sind.
Immer weiter geguckt.
Immer weiter geguckt. Das war nämlich der Auftrag, den er bekommen hat.
Mhm.
Eigentlich hatte der Mitarbeiter ja gedacht, er solle mit Messer prüfen, ob die Kartoffeln weich sind und dann zu ihm zurückkommen und sagen, was er rausgefunden hat. Aber er hat den Auftrag gegeben, guck, ob die Kartoffeln weich sind. Und das hat er gemacht.
Also ich muss ganz klar in meiner Kommunikation,
ganz klar
sagen, sagen, was ich möchte. Ja. Nichts irgendwie
Nein.
Interpretatives da rein.
Keine Redewendungen, keine Sprichwörter. Also auch nicht solche Sachen wie, boah, wie sieht's denn in deinem Zimmer aus? Du, ich komme in einer halben Stunde noch mal gucken. Warum guckst du mich jetzt? Ja. Oder hast du Tomaten auf den Augen? Nee. Also solche Sachen funktionieren dann auch bei guter oder hervorragender intellektueller Begabung funktioniert das nicht. Also das sind so die Auffälligkeiten in der Kommunikation, es gibt noch mehr, die sogenannte Echolalie, also es gibt viele Auffälligkeiten und niemand hat alle.
Was mir jetzt noch einfällt, Sie hatten doch was gesagt von der veränderten Wahrnehmung. Was bedeutet das genau nochmal?
Was im Alltag oft eine besondere Belastung darstellt, ist, dass es vielen Menschen im Autismus-Spektrum schwerfällt, Wahrnehmungseindrücke zu filtern. Das heißt, die werden faktisch bombardiert von allen Informationen gleichzeitig. Haben Sie nicht vorhin erzählt von einer Aufnahme in einem Café? Mhm. Da haben Sie eine Schwierigkeit mit der Filterung, und zwar nur im Bereich Akustik. Plötzlich ist alles gleichrangig und es wird schwer, die richtige, wichtige Information zu finden. Und jetzt stellt sich vor, das kommt noch im Akustischen dazu. Diese Schwierigkeit mit der Filterung von Wahrnehmungseindrücken kann dazu führen, dass die Menschen in einen sogenannten Overload kommen, eine Überladung, zu viel Information. Das ist ein riesiger Stress. Und in diesem riesigen Stress fällt die Möglichkeit aus, das Verhalten zu steuern. Das Erste, was man manchmal beobachtet, das nennt man Shutdown. Das sind Menschen, die verstummen, die beamen sich weg, als wenn sie tagträumen. Die sind also nicht mehr anwesend, die nehmen auch nichts mehr auf. Oftmals können die auch nicht mehr reden. Die sitzen einfach da. Das Gute ist, die stören nicht so doll. Deshalb geht es in den Gruppen manchmal ein bisschen unter, dass sie aber leiden und einen wahnsinnigen Stress haben. Und manchmal denkt man, ach Mensch, lass uns die doch mitnehmen zu einer Feier. Dann ist er wenigstens dabei. Aber eigentlich überlebt er nur. Das kann dann noch schwieriger werden. Das heißt Meltdown, und das sieht aus wie ein zauberhafter Wutausbruch, hat aber überhaupt nichts wieder mit Macht oder irgendwie Durchsetzungswillen zu tun, sondern das ist ein Mensch, der wirklich in großer Not ist. Der sich überhaupt nicht mehr steuern kann. Oft schreien, spucken, schlagen diese Menschen. Und das hat zu tun mit zu viel Input. Manchmal potenziert sich das noch, wenn dann irgendwie Druck dazu kommt, Zeitdruck oder schwierige Anforderungssituationen. Aber zunächst mal ist es wirklich mit sensorischem Input zu tun. So klassisch schwierige Situationen sind Essenssituationen in der Gruppe. Viele Geräusche, Geschmack, Geruch, viel visueller Input, da ist ein gedeckter Tisch. Das ist also häufig nicht nur wegen der sozialen Anforderungen schwierig, sondern auch noch wegen des sensorischen Inputs. Sportheim, alle Feste, Faschingsfeiern, Gottesdienste, das sind alles Situationen mit ganz viel Hören, Sehen, wenn da noch Wärme dazu kommt, Riechen, Schmecken. Für Menschen im Autismus-Spektrum oft die Hölle. Und wenn es für sie die Hölle ist, dann zeigen sie es durch ihr Verhalten. Und dann ist es für die anderen Gruppenmitglieder die Hölle und für uns auch. Schutz brauchen sie da oft. Ich sage immer, die erste Frage ist, müssen die da wirklich durch? Müssen die dann mit? Oder gibt es eine andere Lösung? Und wenn wir sagen, die müssen dann mit, dann die Frage, wie können wir es für sie erträglicher machen? Geht ein Kopf, ein Hörschutz? Oder Basecap tief ins Gesicht gezogen? Oder können sie an einer Ecke sitzen oder stehen, die einfach ein bisschen abseits ist? Also oft helfen da Kleinigkeiten schon ganz viel, die Lebensqualität zu verbessern.
Das ist jetzt nochmal andersrum sagen. Müssen die da mit? Oft denkt man ja, man will denen was Gutes tun mit
dem Weihnachtsmarkt.
Mit dem Weihnachtsmarkt, mit der Faschingsfeier, damit sie mal rauskommen aus der Gruppe, die auf die sie keine nicht so motiviert sind, da in der Gruppe überhaupt zu sein. Und dann kommt noch was dazu, was viel doller an Einflüssen ist und noch zu viel mehr Beschwerden führt, als es vielleicht der Alltag in der Gruppe ist. Ich habe total die Zeit vergessen, weil es super spannend ist und weil Sie so toll über das Thema erzählen. Man merkt ja total, dass es stimmt, dass Sie in das Thema irgendwie verliebt sind und auch mit Leidenschaft drüber erzählen. Ich mache am Schluss üblicherweise mal noch so eine kleine Zusammenfassung. Das, was bei mir hängen geblieben ist, oft ist es nicht allzu viel, aber ich denke, so, und Sie können mich gerne ergänzen, wenn ich jetzt irgendwas Substanzielles noch vergesse. Also, wir haben gesagt, Autismus ist eine künstliche Diagnose. Das sind Verhaltensweisen, die eben auffällig sind, aber die man jetzt zusammengestellt hat zu dieser zu dieser Diagnose am Autismus. Es gibt auf jeden Fall ein Spektrum. Das kann der Kollege sein, der autistische Züge hat. Je ausgeprägter es ist, desto mehr fällt es dann natürlich auch auf und desto mehr ist klar, die Person braucht Unterstützung. Und es sind vor allem drei Felder, wo sich das eben äußert, beim Thema Kommunikation, beim Thema Sozialverhalten und alles, was Veränderungen betrifft. Also Sie haben dann gesagt, soziale Blindheit trifft es ganz gut. Wenn man sowas beobachtet, dann ist eben zuerst mal der wichtige Schritt zu sehen, das ist nichts Persönliches. Das hat nicht mit mir zu tun, sondern das hat mit dem Menschen zu tun. Und dann kann man auch den nächsten Schritt machen, nämlich die Menschen zu unterstützen, indem man mit ihnen Kompensationsmöglichkeiten entwickelt. Und Sie haben jetzt ein paar gesagt, also Veränderung ist ein großes Thema, da sollte man auf Struktur achten, zeitlich und räumlich, Tagesablauf sich nochmal angucken. Manche sind räumlich nicht orientiert, Sie haben das Beispiel gesagt, wenn das Bett umgestellt ist, ist es was für die Person dann eben ganz schlimm. Thema Kommunikation, oft ist es da das Thema, dass die Menschen die Sprache gar nicht lernen, weil ihnen die Motivation dafür fehlt. Trotzdem haben die natürlich Bedürfnisse und das kann man sich zunutze machen, um da Kompensationsstrategien zu entwickeln, zum Beispiel mit diesem PEC-System. Und da kann man ganz niedrigschwellig einsteigen mit einer Bildkarte verknüpfen mit einem ganz konkreten Bedürfnis, das der Person wichtig ist. Nicht mir, sondern der Person, genau. Und beim Thema Wahrnehmung muss man sich eben bewusst sein, dass eben für die Person ganz viele Umwelteinflüsse gleichzeitig einströmen und man die ganz schwer verarbeiten kann. Also das, wo man vielleicht denkt, man tut der Person was Gutes, wie Fasching oder Weihnachtsmarkt, kann gut sein, dass das für die Person ganz schlimm ist und unglaublich anstrengend und dann zu Verhaltensweisen führt wie Shutdown, Meltdown, wo man auch denkt, was ist denn jetzt los? Aber wenn man es versteht, dann kann man in der Situation darauf reagieren und man kann grundsätzlich nochmal hinterfragen, muss die Person da mit, wenn das nicht gut tut.
Gut, Stefan. Wow. Nicht schlecht. Wow. Hätte ich jetzt nicht so zusammengekriegt.
Der Hammer, ehrlich.
Vielen Dank, Frau Schirmer. Wenn ich jetzt noch ganz viele Fragen habe zum Autismus oder sage, ja, ich könnte mir mal eine Fortbildung auf jeden Fall vorstellen bei ihm, wie kann ich sie denn erreichen?
Ich habe eine Webseite, die heißt www.dr-britta, Achtung mit einem T-Schirmer.de.
Okay. Oder bei YouTube, da kann ich mir Ihre Videos angucken und genau, kriege den Kontakt. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren.
Danke.
Vielen Dank. War sehr spannend.